Physisch dauert die Emotion nur etwa 90 Sekunden. Was nachher passiert? Wir füttern diese Emotion mit unseren Gedanken und dann wird die Emotion richtig stark.
Die meisten von uns gehen Konflikten lieber aus dem Weg. Meine heutige Gesprächspartnerin findet, dass das eine verpasste Chance ist. Sie plädiert für einen neuen Umgang mit schwierigen Situationen. Konflikte können nämlich eine Beziehung stärken. Ich freue mich gleich, von Deborah Di Maio zu hören, wie sie konstruktiv mit Konflikten umgeht. Deborah bezeichnet sich als Mindful Bundle of Energy. Sie ist Coach, Consultant und Leadership Trainer und begleitet Unternehmen und ihre Mitarbeitenden in die Arbeitswelt 4.0.
Durch die Decke, der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
Deborah, schön bist du da.
Lieben Dank für die Einladung, Alkistis.
Ich freue mich sehr. Wir werden gleich über ein Thema sprechen, mit dem sich viele von uns sehr schwer tun. Also ich bin wirklich gespannt auf deine konkreten Tipps und Tricks. Aber bevor wir starten, wir bitten immer unsere Gäste, einen Gegenstand mitzubringen. Du hast uns auch einen Gegenstand mitgebracht. Was ist das genau und was ist die Geschichte dahinter?
Ich habe auch etwas mitgebracht. Es ist eine Schneekugel, die kennen wir sicher alle, vielleicht aus der Kindheit. Die Schneekugel ist für mich so das Zeichen von Achtsamkeit. Die Schneekugel, bei mir ist sie rot und hat einen Tannenbaum, so eine Weihnachtsschneekugel. Wenn ich die schüttle, dann ist das so ein Wirbelsturm in der Schneekugel drin. Und das sehe ich als Bild von meinem Geist, von meinem Mind. Und es ist alles unklar und verschwommen. Wir haben etwa 80.000 Gedanken pro Tag. Dann noch Ablenkung wie Notification, WhatsApp, E-Mail. Also so sieht das in uns, in unserem Hirn aus. Und wir vergessen, dass wir immer wieder mal diese Schneekugel auf den Tisch stellen sollten. Was passiert? Wir sehen jetzt gleich, ich beschreibe es, die Schneeflocken, die setzen sich so ganz langsam Richtung Boden und es wird ruhig, es wird klar in der Schneekugel und plötzlich sehen wir wieder, was jetzt genau in diesem Moment wichtig ist. Achtsamkeit ist etwas ganz, ganz Kraftvolles, wenn es um Konflikte geht.
Die Schneekugel als Symbol für Achtsamkeit finde ich ein sehr schönes Bild. Für mich hat eine Schneekugel sowieso eine beruhigende Wirkung, diese Miniaturwelt oder in diesem geschützten Raum. Ich weiß es nicht, ich finde es immer sehr, sehr süß, also auch ohne Schneeflocken, die herumfliegen. Jetzt Achtsamkeit, du hast ja einen sehr interessanten Werdegang. Du hast in einem Bereich gestartet, wo Achtsamkeit wirklich gebraucht wurde. Du warst im PR-Bereich, sogar für das Jazzfestival in Montreux gearbeitet. Dann hast du eine Eventagentur gegründet. Dann hast du zu einer Bank gewechselt, dort im HR. Und dann seit 7 Jahren hast du dich wieder selbstständig gemacht und begleitest seither als Leadership Coach Firmen und Führungspersönlichkeiten. Mit welchen Themen kommen deine Kunden auf dich zu?
Heute sind die Hauptthemen Performance. Der Druck ist so groß geworden, die Geschwindigkeit, die Entwicklung, das ist unglaublich. Und die meisten Teams kommen nicht mehr nach. Wir haben so viele stressbedingte Abwesenheitstage und ganz viele kommen zu mir, weil Performance nicht stimmt. Das ist so der Hauptgrund. Wenn man dann aber näher hinschaut, stehen oft Konflikte, Werte dahinter, die einfach nicht passen oder andere Themen. Der Hauptgrund, wir brauchen mehr Performance, wir müssen mehr leisten. So kommen die Kunden zu mir. Hinten steht dann psychologische Sicherheit. Okay, wie arbeiten wir wirklich zusammen? Was ist uns wichtig? Die Resilienz von Teams steigen. Das steckt dann oft dahinter.
Also maximale Leistung, oder? Das ist, was angebracht ist. Und das bringt sicherlich auch Konflikte, wie du gesagt hast. Was fasziniert dich an diesem Thema? Warum beschäftigst du dich mit Konflikten?
Ich selber mag Konflikte überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
Oder mochte sie nicht.
Wer mag sie?
Ja, es gibt Persönlichkeitstypen, die gehen einfacher damit um. Mhm. Wenn ich zurückschaue, bei mir in der Familie Konflikte, das wurde nie richtig ausgetragen. Ich habe das gar nie gelernt, wie man mit Konflikten umgeht. Mein Ansatz, wahrscheinlich wie bei vielen anderen, war, Konflikten aus dem Weg zu gehen, vielleicht einen Schritt zurückzugehen. Konflikte war etwas, das ich nicht wollte. Es war nicht gut. Ich wollte irgendeinen Ausweg davon finden. Mhm. Und als ich dann ganz jung schon Führungsperson wurde, habe ich gemerkt, oh, Konflikte, that's daily business, das gehört einfach dazu als Führungsperson. Konflikte mit mir selber, wie entscheide ich, aber auch Konflikte im Team, ich konnte nicht mehr ausweichen. Und da habe ich gemerkt, es hat mir mega viel Energie genommen, weil ich hatte keinen Weg, damit umzugehen. Und dann hatte ich einen ganz, ganz tolle Coaching, die mich begleitet hat, über längere Zeit. Und da habe ich gelernt, einen anderen Weg zu finden, sozusagen embrace the conflicts, also wirklich Konflikte mit offenen Armen zu empfangen und dies eben als Chance zu sehen, als sich dagegen wehren. Und das Gleiche ist ja mit Challenges, Herausforderungen im Leben. Wir sollten uns von innen heraus stärken, unsere Tools haben, wie wir damit umgehen können. Solange wir dagegen kämpfen, nimmt es uns Energie. Und das ist bei Konflikten genau dasselbe.
Yeah, embrace the conflict.
Yes.
Das klingt sehr einfach gesagt. Ich freue mich auf die Tipps, wie man das machen kann. Jetzt, wenn du konkret an Frauen in Business denkst, gibt es so typische Situationen, die für Frauen halt besonders typisch sind?
Ich bin nicht sicher, ob wir das so unterscheiden können, dass es jetzt so typische Situationen. Ich denke, wir haben alle genderunabhängig Konflikte. Frauen, je nachdem, in welchem Bereich dass sie tätig sind. Ich war auch in einer sehr männerdominierten Welt unterwegs. Und da hatte ich die meisten Konflikte nicht mit der Männerwelt, sondern mit mir selber. Weil wie gehst du um als Frau? Du wolltest dich beweisen, du wolltest zeigen, okay, ich kann diese Führungsposition innehaben, ich schaff das, alleinerziehend, Druck war da. Und dieses Beweisen, das war mehr ein Konflikt mit mir selber. Und dann geht man vielleicht ein bisschen zu harsch in diese Konflikte rein, weil man sich beweisen will. Und ich durfte lernen, einen anderen Umgang damit zu haben. Ich glaube nicht, dass es typische Konfliktstile gibt. Das ist wirklich sehr persönlichkeits- und nicht genderabhängig. Wir wissen einfach aus der Forschung, dass Frauen eher dazu neigen, mal einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, ich verzichte jetzt da voll in den Konflikt zu gehen und suche Kompromisse.
Weiblich ist das eine gute Sache, oder nicht?
Nicht immer. Ich glaube, wir sprechen dann nochmals darüber. Nicht immer. Natürlich, das wäre das Schöne. Aber wenn wir schon dabei sind, es gibt nicht den optimalen Konfliktstil. Wie auch in der Führung. Es gibt nicht den optimalen Führungsstil. Es ist alles situativ und individuell. Also auch, wenn ich unterrichte an der FNW, Thema Leadership Psychologie, werde ich auch immer wieder gefragt, ja, was ist dann der Konfliktstil? Muss ich immer Kompromisse finden? Nein, manchmal ist es auch gut, einen Schritt zurückzugehen und sagen, hier lohnt es sich nicht. Manchmal lohnt es sich auch, für seine Werte wirklich einzustehen und dann knallhart in einen Konflikt zu gehen. Manchmal ist Cooperation das Beste. Es ist wirklich situativ und dann persönlich abhängig, was für ein Typ bist du. Welchen Mindset hast du gegenüber Konflikten? Ich glaube, dort startet es.
Du hast gesagt, Konflikte sollte man nicht unbedingt immer zu vermeiden versuchen. Gibt es so etwas wie gesunde und ungesunde Konflikte?
Gesund, ungesund. Gesunde Konflikte gibt es, da braucht es aber oft zwei dazu. Wenn beide Parteien, nenne ich es jetzt mal, gewillt sind, diesen Konflikt zu lösen, stehen die Chancen sehr, sehr gut. Wir wissen aber, dass wir das vis-à-vis nicht ändern können. Was wir aber machen können, ist unsere Einstellung dazu und unsere Herangehensweise, die können wir verändern. Und dann würde ich sagen, ist das schon mal ein halb gesunder Konflikt, was schon viel besser ist als ein ungesunder. Also optimal ist, wenn beide nach Lösungen suchen, wenn wir statt auf das Problem fokussieren, zusammen auf die Lösung fokussieren und nicht den Schuldigen suchen. Mhm. Blaming ist etwas, was menschlich ist. Das passiert innerhalb von Sekunden, gibt eine kleine Bewegung im Hirn, wo sofort sucht, wer hat den Fehler gemacht. Mhm. Und oft hängt man da drin fest, statt sich auf die Lösung zu fokussieren. Wenn beide sagen, okay, Lösung ist uns wichtiger, lass uns eine Lösung finden, gesunder Konflikt, halb gesund, wenn du schon einen anderen Umgang hast und anders in den Konflikt gehst, basierend auf der emotionalen Intelligenz.
Mhm. Du hast das Wort Blaming gesagt. Das ist eigentlich typisch in einem Konflikt, oder? Dass man sofort in diesen Vorwürfen reingeht als Reaktion. Dabei hört man sehr oft diese berühmten Ich-Botschaften, oder? Kannst du uns ein bisschen erklären, was macht eine gute Ich-Botschaft aus?
Das ist das A und O von der Kommunikation. Mhm. Es passiert uns aber allen, weil es wirklich normal ist, dass wir in dieses Blaming gehen. Es gibt ein so tolles Video, was ich allen empfehle. Es ist von Brené Brown, About Blaming. Mhm. Und in diesem Video zeigt sie, ich schildere es kurz, sie steht morgens in der Küche, hat eine schöne helle Hose an und schüttet sich den Kaffee über diese schöne Hose.
Oh je.
Das Erste, was sie denkt und was sie auch ausspricht, damn you, Steve. Steve ist ihr Ehemann.
Das habe ich gedacht.
Was ist passiert? Steve hat am Abend vorher Wasserball gespielt, sollte eigentlich um 10 Uhr abends zu Hause sein. Er ist aber nicht um 10 Uhr zu Hause gewesen, erst um 11 Uhr abends. Deshalb konnte sie nicht rechtzeitig ins Bett gehen. Und weil sie nicht rechtzeitig schlafen gehen konnte, hat sie natürlich am Morgen diesen zweiten Kaffee gebraucht und hat sich den über die Hose geschüttet. Mhm. Einfach als Beispiel.
Macht absolut Sinn.
Absolut Sinn. Oder als Beispiel, wie schnell innerhalb Millisekunden das geht, dass dieses Damn you, Steve. Mhm. Ja, wir suchen sofort, was ist der Grund? Steve hat überhaupt nichts damit zu tun, nur weil er eine Stunde später nach Hause gekommen ist. So kommunizieren wir dann auch. Weil unser Hirn, wir haben ein Alarmsystem, das ist die Amygdala. Befindet sich in der Mitte vom Hirn, im limbischen Teil, und das wird gehijackt, genau in so einem Fall. Cortisol wird ausgeschüttet und die Verbindung zum präfrontalen Kortex, wo wir wieder klar denken könnten und eigentlich wüssten, dass Steve überhaupt nichts damit zu tun hat, ist unterbrochen. Mhm. Das sagt die Neurowissenschaft ganz klar. Und deshalb verfallen wir in dieses Blaming. Es braucht also emotionale Intelligenz, diese Selbstwahrnehmung. Oh, was passiert hier gerade? Ich will jetzt schon wieder blamen, jemanden beschuldigen, das zu stoppen. Dafür braucht es die Schneekugel, die wir auf den Tisch stellen, dass es wieder ruhig und klar wird. Und dann erkennen wir, oh, ich bin im Blaming, ich suche den Schuldigen oder ich suche das Problem, den Fehler. Wenn wir das verändern können, können wir natürlich auch unsere Kommunikation anpassen und dann den Wechsel in diese Ich-Botschaften. Nicht, du kommst immer zu spät, wegen dir habe ich den Kaffee verschüttet, sondern ich habe festgestellt, dass du in den letzten Tagen 15 Minuten zu spät gekommen bist. Das ist ein Unterschied als du kommst immer zu spät. Das funktioniert, wenn man sehr geübt ist. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Wie gesagt, wenn die Emotionen hoch sind, Cortisol hoch, dann reagieren wir im Autopilot. Und das ist basierend auf deinem Unterbewusstsein, was du halt dein ganzes Leben schon immer gemacht hast. Und oft ist das eben nicht beziehungsstärkend, sondern das Blaming, weil das im Ursprung vom Menschen ist.
Hast du einen Trick für diese Situation? Oder wenn man eben emotional so geladen ist, dass man gar nicht anders kann, was sollte man da tun?
unbedingt nicht gerade reagieren. Und das ist das Schwierige. Ich habe sizilianisches Blut, emotional, und ich habe immer gedacht, wow, ich bin meine Emotion. Bis ich mal lernen durfte, nein, eine Emotion passiert mir. Die wird ausgelöst durch einen Trigger. Und es ist einfach eine chemische, sagen wir jetzt mal, Reaktion. Physisch dauert die Emotion nur etwa 90 Sekunden. Was nachher passiert, was jetzt auch in diesem Beispiel von Brené Brown, wir füttern diese Emotion mit unseren Gedanken. Ach, weil Steve zu spät nach Hause gekommen ist, und dann wird die Emotion richtig stark. Wenn wir aber wissen, dass wir nicht unsere Emotion sind, sondern laut aussprechen, was gerade passiert, name it to tame it, ein wunderbares Tool, die Emotion benennen. Ich spüre oder ich nehme Wut wahr. Das ist etwas anderes, als wenn ich sage, ich bin wütend. Ich bin wütend, identifiziere ich mich mit meiner Emotion. Und das sollten wir aufhören. Wenn ich aber sage, oh, da kommt sie, die Wut. Vielleicht lokalisiere ich sie noch im Körper. Bei mir Wut, meistens so in der Bauchgegend. Ich nehme Wut wahr, sie ist da. Aber nicht, ich bin wütend. Das ist schon mal der erste Schritt, dass wir uns nicht identifizieren, sondern einfach sagen, hey, da, was für ein Gefühl ist gerade?
Was passiert mit mir?
Kann man auch in einem Konfliktgespräch, und soll man auch, laut aussprechen. Das ist sehr professionell. Wir denken immer, vor allem wir Frauen, da haben wir schon so ein Thema, dass wir nicht zu emotional sein dürfen. Das ist nicht professionell. Stimmt nicht. Das ist C'est le ton qui fait la musique. Es ist die Art und Weise, wenn wir ruhig kommunizieren können, in einem sehr professionellen Gespräch. Ich nehme gerade wahr, dass ich getriggert bin. Ich möchte mir eine Minute Zeit nehmen, bevor ich darauf reagiere. Oder können wir kurz das Meeting unterbrechen? In 10 Minuten geht's weiter. Oder sogar ein Meeting mal auf den nächsten Tag verschieben, weil es einfach zu emotional ist. Das ist sehr professionell. Also jetzt kommen wir schon zum nächsten Viktor Frankl. Das ist dann, nachdem ich die Emotion ausgesprochen habe, benannt habe, diesen Raum nehmen zwischen dem Trigger und meiner Reaktion. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir nicht sofort reagieren. Viktor Frankl sagt, in diesem Raum zwischen dem Trigger, die E-Mail kommt, ein negatives Feedback wird gegen mich ausgesprochen, und meine Reaktion, in diesem Raum habe ich die Freiheit, meine Reaktion ganz bewusst zu wählen. Was passiert? Amygdala-Hijack, Cortisol ausgeschüttet, ich schalte sofort in den Autopilot. Das kann man trainieren. Das ist die emotionale Intelligenz. Wenn ich das bemerke und sage, okay, ich muss mir den Raum nehmen. Vielleicht ist der Raum nur 3 Atemzüge. Das ist so, ich glaube, der minimalste Raum, den wir uns nehmen können. Der kleinste. Und ich glaube, für 3 Atemzüge haben wir immer Zeit, bevor wir reagieren. Es kann aber auch sein, dass ich mal drüber schlafen muss oder ein Meeting auf den Nachmittag verschieben soll oder mal kurz zur Kaffeemaschine spazieren, wieder zurück, dass ich nicht sofort reagiere. Ich muss warten, bis die Emotion, man sagt so schön, abgekühlt ist, sprich Cortisol runter, die Verbindung zu meinem präfrontalen Kortex, der Bereich, wo ich wieder klar denken kann und die Situation analysieren kann und sehe, was wichtig ist, die wird wieder gemacht. Vorher keine Chance. Wir reagieren aus den Emotionen, und das ist dann meistens nicht beziehungsstärkend.
Ich fand es interessant, dass du gesagt hast, die Emotion dauert eigentlich nur 90 Sekunden. Das ist wirklich spannend. Danach füttern wir sie mit unseren Gedanken. Und alleine das, oder wenn es einem bewusst ist, finde ich, hilft es einem zu verstehen, was passiert gerade. Jetzt, wenn du wirklich wütend bist, oder du hast den Kaffee auf deine weiße Hose geschüttelt, kannst du das wirklich zu sagen, oh, ich nehme Wut wahr? Ich glaube, das braucht viel Übung, oder? Oder wie machst du das? Hast du einen Trick?
Es ist Training. Man darf das nicht falsch verstehen. Ich trainiere das wirklich schon sehr, sehr lange. Ich habe diese Blaming-Gedanken auch. Die kommen immer zuerst, weil unser Hirn ist ja für das Negative gemacht. So wie Klett fürs Negative, Teflon
das
abweisen.
Das ist auch eine einfache
Positive.
Lösung, oder?
Das ist die
Evolution. Jemand anders ist schuld.
Ja, absolut, ist das Einfachste. Aber es ist auch unser Hirn, das so gemacht ist. Our brain is hardwired to the negative. Das ist so das Grundsetting, dass wir immer zuerst das Negative sehen. Das ist unsere Urahnen, Säbelzahntiger. Wir mussten ums Überleben kämpfen. Zum Glück haben wir dieses Alarmsystem. Aber das Alarmsystem macht halt, dass wir zuerst das Negative sehen. Also auch jemand, der schon lange das trainiert, sieht zuerst das Negative. Was passiert ist, dass man Achtsamkeit trainiert. Man merkt es. Oder ich sehe, jetzt hast du in den Autopilot geschaltet und dann kann ich es unterbrechen. Das ist die Selbstwahrnehmung. Selbstwahrnehmung ist die Basis von der emotionalen Intelligenz gemäß Daniel Goleman. Und ich nehme es wahr, merke, oh, jetzt bist du im Blaming. Stopp, Deborah. Jetzt atme mal dreimal tief ein und aus und dann schaust du weiter. Was ist jetzt gerade wichtig? Das ist der Unterschied. Ich habe genauso diese negativen Gedanken oder Blaming oder ich werde wütend. Ich merk's, weil ich Achtsamkeit trainiert habe, Selbstwahrnehmung, die Basis der emotionalen Intelligenz, und dann kann ich etwas verändern. Jetzt in diesen 90 Sekunden gibt's natürlich Tipps und Tricks, was man machen kann.
Okay.
Jetzt in diesem Beispiel, wenn ich jetzt alleine zu Hause wäre und ich habe diesen Kaffee über meinen Hosen, was ich mache, was die Neurowissenschaft sagt, Bewegung, Jumping Jacks, 90 Sekunden.
Wirklich?
Absolut genial. Ich füttere somit nicht diese Emotion, sondern ich bewege mich, ich lenke mich ab. Ich hatte auch selber einen Podcast mit einer Neurowissenschaftlerin und einer Psychologin und sie haben gesagt, weitere Möglichkeiten in diesen 90 Sekunden ist, in die Ferne schauen, den Blickwinkel völlig zu verändern, die Perspektive verändern. Kann man auch in einem Gespräch, wir sitzen jetzt auch da und dann könnte ich jetzt mal einfach ein bisschen in die Weite schauen und so tun, ich überlege jetzt mal, bevor ich reagiere. Dieser Wechsel mit den Augen hilft auch, wieder den präfrontalen Kortex zu aktivieren. Was auch geht, ganz einfach, hat diese Neurowissenschaftlerin mit mir geteilt, 10 Dinge benennen im Raum, die du siehst. Glas Wasser, eine Handtasche, ein Handy. So kommen wir vom emotionalen Teil des Hirns wieder hier, wo wir klar denken können. Einfach geht auch, wenn du 3 einfache Rechnungen machst in dieser Zeit.
Ja, oh ja, das macht eine Freundin von mir.
3x35 oder was auch immer, irgendwie etwas ganz Einfaches rechnen und ich komme wieder in diesen Teil. Also in diesen 90 Sekunden oder wenn ich den Trigger wirklich spüre, ich lasse etwas fallen zu Hause, dann schaue ich, dass ich ganz aktiv... Das limbische System runterzufahren ist schwierig, aber was ich kann, aktiv den präfrontalen Kortex hochfahren. Mit allem, was kognitiv ist. Das ist möglich.
Spannend. Sehr, sehr einfache Tipps eigentlich, die man wirklich machen kann. Ja? Jetzt hast du über emotionale Intelligenz einige Male gesprochen. Das ist ein sehr großes Schlagwort zur Zeit. Und dazu gibt es auch sehr viele spannende Fakten. Alexandra Rina vom Advanced Team hat ein paar besonders interessante für uns zusammengestellt.
Konflikte im Job sind keine Ausnahme, sondern die Regel. Eine Studie des Beratungsunternehmens Zanetti & Partner zeigt, 9 von 10 Beschäftigten in der Schweiz haben bereits Konflikte am Arbeitsplatz erlebt. Und obwohl 2/3 dieser Konflikte bearbeitet werden, gibt es ein Problem. Nur rund 1/3 der Unternehmen hat überhaupt klare Regeln im Umgang mit Konflikten. Die Folgen? Deutlich spürbar. Schlechtes Arbeitsklima, sinkende Zufriedenheit, geringere Produktivität und sogar gesundheitliche Probleme. 2 von 3 Betroffenen berichten zudem von innerer Kündigung. Für Unternehmen bedeutet das, Konflikte werden schnell teuer. Doch es gibt einen entscheidenden Hebel. Emotionale Intelligenz. Eine Studie, publiziert in Frontiers in Psychology, zeigt, Wer emotional kompetent ist, setzt eher auf konstruktive Lösungen, also Zusammenarbeit statt Rückzug oder Eskalation. Das stärkt nicht nur Beziehungen im Team, sondern reduziert auch Konflikte insgesamt und senkt das Risiko für Burnouts. Kurz gesagt, Konflikte kosten, gute Konfliktkompetenz zahlt sich aus.
Emotionale Intelligenz, das ist also eine Fähigkeit, die wirklich wichtig zu sein scheint, sowohl beruflich wie auch privat. Jetzt, was ist genau emotionale Intelligenz für dich und wie kann man sie in Konflikten benutzen?
Emotionale Intelligenz wird von Daniel Goleman als so der Experte, ganz tolle Bücher geschrieben, viel Research gemacht, so erklärt. Es gibt den intrapersonalen Teil, das ist die Selbstwahrnehmung. Also ich nehme wahr, was für eine Emotion gerade hochkommt. Ich nehme wahr, in welchem Mindset ich bin. Ich kenne meine Werte. Ich kenne mein Inneres. Ich nehme es wahr. Das reicht aber nicht. Wenn ich merke, dass jetzt Wut kommt, kann ich dich ja jetzt nicht anschreien. Mhm. Ich brauche dann auch ein gutes Self-Management dazu. Das ist auch noch intrapersonal. Also die zwei Teile, Bausteine, sage ich mal, der emotionalen Intelligenz, das ist wie die Basis. Selbstwahrnehmung wird oft mit Mindfulness gleichgesetzt, die Achtsamkeit zu spüren. Okay, jetzt bin ich wieder im Blaming drin, aus dem Autopilot auszusteigen. Und dann, wie gehe ich damit um? Was mache ich dann? Das ist der zweite Teil. Viele setzen emotionale Intelligenz mit Empathie gleich. Das ist aber nur ein Baustein von den vieren. Das ist dann schon interpersonal, also das Zwischenmenschliche. Empathie wird auch oft missverstanden. Empathisch sein heißt nicht, ich muss gleicher Meinung mit dir sein. Mhm. Empathisch sein heißt, ich habe Mitgefühl. Ich kann deine Perspektive einnehmen. Ich kann auf das Thema, das wir miteinander diskutieren, mit deiner Sichtweise draufschauen. Das ist Empathie. Achtung, Empathie ist auch nicht Mitleiden. Das denken auch viele.
Das ist zu weit dann.
Das ist dann viel zu weit. Ich muss mich abgrenzen können. Mhm. Es gibt Personen, die haben ein empathisches Burnout. Ich durfte mal zwei begleiten. Also das muss man unterscheiden, weil die nehmen dann alles auf ihre Schulter von alles, was passiert in der Welt. Mhm. Und das ist dann nicht mehr Empathie. Das ist wirklich Mitleiden. Mhm. Und dann der letzte Baustein ist dann das Beziehungsmanagement nach Goleman. Und dort kommt auch das Konfliktmanagement rein. Also wie kommuniziere ich empathisch? Wie kann ich kommunizieren, dass es beziehungsstärkend ist, auch in schwierigen Gesprächen oder in Konflikten? Also diese vier Bausteine, das ist die emotionale Intelligenz nach Goleman. Und wie ganz viele sagen, auch zum Beispiel das WEF, Top Skills in der Zukunft. Ich denke schon heute, jetzt mit KI, die künstliche Intelligenz, ist es das, was wir unbedingt trainieren sollten, weil das kann uns keine KI abnehmen und deshalb auch umso wichtiger heute und in der Zukunft.
Mhm. Emotionale Intelligenz, also wirklich sehr, sehr wichtig. Also lass uns unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch weitere konkrete Tipps geben. Wie können sie wirklich mit Konflikten umgehen? Du hast vorher erzählt, ein Konflikt fängt mit einem Trigger immer an. Wie merke ich überhaupt, dass ich jetzt getriggert bin?
Trigger, die dürfen wir lernen, wirklich wahrzunehmen. Also wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, dann dürfen sie nach Hause, haben ihr Journal und dann jeden Abend kurz aufschreiben, was hat mich heute getriggert. Wo waren diese Trigger? Wir müssen zuerst mal lernen, weil im Autopilot merken wir das gar nicht. Und wenn wir mal so zwei Wochen genauer hingeschaut haben, sehen wir Muster. Trigger, die immer wieder vorkommen. Mhm. Oft haben sie mit unseren Werten zu tun. Mhm. Wenn du jetzt, nehmen wir einen einfachen Wert wie Pünktlichkeit. Und jemand kommt jeden Morgen zu spät, dann kann das für jemanden ein riesen Trigger sein. Die Person dreht fast durch. Für jemand anders, hey, völlig easy. Ich bin ja noch pünktlich, ist alles gut, Deadline halten wir ein. Oft haben starke Trigger mit unseren Werten zu tun. Deshalb, die Werte zu kennen, das ist auch ein Teil der emotionalen Intelligenz, Selbstwahrnehmung. Kenne ich meine Grundwerte? Mhm. Also dort startet schon mal mit der Lupe mal zu schauen, okay, was für Trigger gibt es in meinem Alltag? Und dann die Verknüpfung zu machen. Warum bin ich da getriggert? Was steht dahinter? Da braucht es ein bisschen Sherlock Holmes Arbeit, Detektivarbeit.
Aber sehr spannender Tipp und auch wieder ganz einfach, eine Zeit lang aufzuschreiben, am Ende des Tages, was hat mich genervt, wo wurde ich getriggert, finde ich sehr spannend als Tipp.
Und dann noch weiter, oder? Was steckt dahinter? Mhm. Wir müssen das wie auflösen, dass wir es verändern können.
Mhm. Haben Triggern auch mit unseren Bedürfnissen zu tun?
Natürlich. Ganz oft, und das Hauptbedürfnis des Menschen ist, ich möchte geliebt werden. Mhm. Unsere Urahnen, wenn sie ausgestoßen wurden aus ihrem Tribe, aus ihrem Stamm, war das ein Todesurteil. Und das wollte niemand, weil alleine konnten sie nicht überleben. Das ist also tief in unserer DNA. Wir möchten gemocht werden. Wir möchten dazugehören. Ein Hauptgrund, dass wir Konflikten aus dem Weg gehen.
Okay, also angenommen, wir kennen jetzt unsere Trigger, also wir kennen es, oh, ich wurde gerade getriggert und ich sitze in einem Meeting. Und du hast vorher gesagt, eine mögliche Lösung wäre, wenn man es kann, eventuell das Meeting zu verschieben. Wenn man das jetzt nicht kann und man sitzt in diesem Meeting und man kocht, was würdest du empfehlen?
Nicht ganz so einfach, wenn man wirklich so auf 180 ist. Ich glaube, es braucht wie noch einen Schritt vorher. Unser Mindset gegenüber Konflikten ist extrem wichtig. It's all about our Mindset. Was für eine Einstellung hast du? Ich habe immer noch einen großen Bruder. Und das war immer so, du gegen mich, ich gegen dich. Und so bin ich aufgewachsen. Und das Mindset, das muss sich wirklich verändern. Wenn wir das Mindset haben, du und ich gegen den Challenge, ist das schon eine ganz andere Herangehensweise.
Das gefällt mir sehr,
das
sehr gut.
Das ist super schön. Deshalb Walking Meetings, spazieren gehen, was passiert dort? Jetzt sitzen wir auch vis-à-vis. Und das ist so die Ausgangslage, du gegen mich, ich gegen dich. Mhm. Wenn wir uns jetzt aber beide drehen und nebeneinander sind, dann haben wir schon eine andere Perspektive. Ich schätze dich sehr als Vorgesetzte, ich schätze dich sehr als Mitarbeitende. Hier haben wir aber einen Wollknäuel, den wir jetzt miteinander auflösen müssen. Wir zwei gegen das Problem, nicht ich gegen dich, du gegen mich. Und hier, wenn wir hier ansetzen und nicht das Persönliche in den Vordergrund stehen, sondern, hey, wir wollen jetzt eine Lösung finden, dann ist das ganz anders. Und deshalb, auch im Privaten, ist es sehr hilfreich, wenn wir spazieren gehen. Wir haben automatisch diese andere Haltung, wir sind nebeneinander und nicht vis-à-vis. Im Meeting geht das natürlich nicht immer. Jetzt, wenn du im Meeting sitzt und du merkst, es kocht. Mein Coach hat mir damals gesagt, verlange eine Biopause. Es ist das Einfachste. Wie willst du sonst unterbrechen? Eine Biopause.
Aber du sagst, man muss unterbrechen, man muss irgendwie rauskommen aus diesem Kochen.
Genau. Wenn du kochst, bist du so im emotionalen Teil des Hirns, es wird nie gut rauskommen. Die Wissenschaft unterstreicht das. Du hast einfach keinen Zugang zum präfrontalen Kortex, wo du klar denken kannst und empathisch reagieren kannst. Wie gesagt, das Einfachste, 3 Atemzüge. Da hast du immer Zeit. Mhm. 3-mal tief ein- und ausatmen. Die Ausatmung sollte länger sein als das Einatmen. Weil dann aktivieren wir den Parasympathikus. Das ist der Teil von unserem Nervensystem, der uns beruhigt. Also lange Ausatmung. Das Seufzen zum Beispiel ist so das Natürliche, das wir oft machen. Und das ist aktiviert diesen Teil in uns vom Nervensystem, der uns wieder beruhigt. Für das hast du immer Zeit. Ich mache das so, die 3 Atemzüge als Tool. Beim ersten Atemzug komme ich an im Moment. Beim zweiten Atemzug bewusst entspannen. Bei mir sind das dann ganz oft die Schultern, die sich entspannen. Mhm. Und beim dritten Atemzug frage ich mich, was ist jetzt hilfreich? Diese Frage, das ist das Wichtigste. Und wenn ich jetzt merke, okay, jetzt bist du wieder ruhig, ich kann klar denken, kann ich reagieren. Wenn ich merke, oh, ich koche innerlich, ich brauche eine Pause, können wir kurz unterbrechen? Ich möchte das kurz setzen lassen.
Okay, und wenn man merkt, okay, ich bin jetzt in der Lage zu reagieren, dann sollte man am besten mit einer Ich-Botschaft reagieren, richtig?
Absolut. Die Ich-Botschaft. Ich glaube, es gibt noch fast etwas Wichtigeres. Wir hören nicht mehr richtig zu, wenn wir getriggert sind. Und es geht immer nur um zwei Geschichten. Es gibt nicht deine Wahrheit, meine Wahrheit, sondern es sind zwei Perspektiven. Und auch hier das Mindset zu verändern, zuhören, um zu verstehen, nicht zuhören, um zu antworten. Oft hören wir nicht richtig zu, weil wir suchen schon eine Rechtfertigung oder eine Anschuldigung. Wir wollen schon antworten. Und wenn wir dieses Zuhören, um zu verstehen, lernen, das kann man auch trainieren, dann haben wir einen anderen Zugang. Weil ich sollte zuerst Fragen stellen. Statt getriggert zu sein, wenn du jetzt in einem Meeting kritisierst du mich, dann würde ich fragen, Alkistis, kannst du mir das genauer erklären? Ich möchte es verstehen. Gib mir doch bitte Beispiele. Fragen stellen ist so wirkungsvoll. Mhm. Anstatt von Rechtfertigung, das ist so mein Autopilot, manchmal auch Gegenangriff, war mein Autopilot. Jetzt habe ich gelernt, hey, ich möchte jetzt zuerst mal deine Geschichte kennenlernen. Erzähl mir mehr, ich möchte es verstehen. Dann kommst du ins Sprechen, vielleicht hat es sich schon aufgelöst, weil es war einfach ein kurzer Trigger, ein Missverständnis und schon alleine mit dieser Frage kann ich manchmal einen Konflikt auflösen. Es geht immer um zwei Geschichten und das kann man ganz einfach machen, indem man zuerst mal achtsam zuhört, Fragen stellt, habe ich dich richtig verstanden, vielleicht kurz zusammenfassen, dieses sogenannte Paraphrasieren, um Dinge zu klären, wo vielleicht das Missverständnis liegt. Und wenn wir das geklärt haben, ist vielleicht auch schon der Konflikt gelöst.
Also was du sagst, finde ich ganz spannend. Also dieser Perspektivenwechsel, Mindset, hat mir sehr gut gefallen nach dem Motto, wir zwei sind jetzt ein Team und wollen dieses Problem lösen. Und auch die Fragen stellen, finde ich ganz spannend, um zu verstehen, was passiert hier oder warum gibt es diesen Moment. Ich wäre so ein Beispiel, sehr oft schiebe ich so Konflikte vor mir hin. Es ist ein schwieriges Gespräch mit dem Chef oder vielleicht kann ich das übermorgen machen und so weiter. Wie machst du das? Hast du einen Trick, um solche Gespräche tatsächlich mutig anzugehen?
Es gibt ein so tolles Buch, Difficult Conversation, schwierige Gespräche. Das ist von Harvard und da gibt's so wie so eine Strategie, die man anwenden kann. Mir hat das sehr geholfen und das nutze ich auch privat, aber auch wirklich jetzt, wenn ich hatte vor eineinhalb Jahren ein Konfliktgespräch. Das war wirklich sehr, sehr schwierig. Es waren zwei Personen, ich. Und da habe ich mir auch diese Gedanken gemacht, okay, wie gehe ich hier rein? Und Schritt eins ist immer, die andere Person darüber zu informieren, über was wir sprechen werden. Also nie, ob das der Ehemann ist, die Ehefrau oder der Vorgesetzte, hingehen und sofort überfallen mit einem Thema. Sondern morgen Abend möchte ich gerne mit dir über das und das sprechen. Ist das okay? Also vorbereiten in einer E-Mail, beim Kunden, wer es auch immer ist. So, dass die andere Person nicht gehijackt wird. Das ist Voraussetzung. Wenn ich dann im Gespräch bin, dann, es hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber es funktioniert wirklich, leite ich das an und sage, hey, ich möchte deine Seite zuerst einmal hören, was hier passiert ist. Kannst du mir deine Perspektive teilen? Oder ich nutze dann diese Worte. Danach würde ich gerne Fragen stellen, falls ich Frage habe. Dann der nächste Teil wäre, dass ich meine Perspektive teile. Das ist der Teil 2. Und der dritte Teil, das kennen viele. Deine Geschichte, meine Geschichte Fragen stellen, haben wir uns richtig verstanden. Was ganz oft vergessen geht, ist dieser Schritt 3 gemäß Harvard. Das ist, die Unterschiede der Perspektiven sichtbar zu machen. Ah, jetzt sehe ich's. Bei dir war das und das los in deinem Privatleben, deshalb hast du so und so reagiert. Ich war genau in diesem Zustand und hier haben wir die Differenzen. Also der dritte Schritt, das sichtbar machen. Es hört sich wirklich sehr theoretisch an. Im Privaten kann man das natürlich lockerer. Hey, Sohn, ich höre dir jetzt einfach mal zu. Dann würde ich aber gerne auch meine Meinung dazu sagen. Und dann kann ich in einem Satz den Unterschied. Das kann auch sehr locker sein. Mhm. In einem schwierigeren Gespräch, was vielleicht professionell ist, dann sollte man das auch klar anleiten, auch die Zeit unbedingt timeboxen. Nicht, dass dann jemand von einer Stunde 45 Minuten spricht, der andere dann nur noch 5 Minuten hat. Dann leitet man das wirklich minutengenau an. Du 10 Minuten, ich 10 Minuten. Beim Schritt 3, Achtung, es muss nicht immer sofort das Problem gelöst werden. Wichtig im Gespräch zuerst einmal sichtbar machen, deine Geschichte, meine Geschichte. Und was ist der Unterschied?
Ist der Unterschied.
Mhm. Und dann den nächsten Schritt definieren. Okay, jetzt haben wir das geklärt. Wie gehen wir weiter? Wir schlafen am besten darüber. Morgen treffen wir uns nochmals auf einen Kaffee, überlegen uns jetzt, wie gehen wir weiter. Also viele wollen sofort immer gerade die Lösung haben. Ich glaube, diesen Raum geben und diese Zeit, das ist extrem wichtig, auch bei der Lösungsfindung, dass man da vielleicht nach dem Schritt 3 nochmals einen anderen Termin findet. Lasst uns am Wochenende nochmals darüber sprechen. Jetzt haben wir das schon mal, ich nehme immer den Wollknäuel als Bild, aufgelöst. Die Lösung, lasst uns am Wochenende nochmals darüber sprechen. Das ist so ein Mini-Tool, vereinfacht jetzt von diesem Harvard Negotiation Project Buch Difficult Conversation, wie man das wirklich angehen kann, gut vorbereitet. Es braucht Mut, es braucht Übung.
Aber es hört sich nicht so schwierig an. Was sagst du denn zu Emotionen? Sollte man in so einem Gespräch Emotionen ansprechen, also speziell jetzt im beruflichen Kontext?
Unbedingt. Wie ich von vorhin gesagt habe, c'est le temps qui fait la musique. Wenn ich in der Emotion bin und ich fange an, diese Emotion zu leben, dann ist es nicht professionell. Wenn ich aber, ich sage jetzt, heute haben wir Dienstag, ich werde heute massiv getriggert und übermorgen sprechen wir darüber. Ich würde dich morgen informieren, Alkistis, können wir am Donnerstag über dieses Thema sprechen, dann bin ich ja nicht mehr in der Emotion drin. Und dann kann ich es ansprechen in einem ganz ruhigen Ton. Auch privat kann ich sagen, du, das, was Sonntagabend passiert ist, das hat mich verletzt. Das hat mich traurig gemacht. Aber ich bin ja nicht mehr in der Emotion drin. Mhm. Wenn ich das schaffe, dass ich das nicht im Moment, wo ich getriggert bin, ausspreche, weil dann kommt es nicht gut. Aber dann, wenn die Emotion wieder abgekühlt ist, unbedingt ansprechen. Wir machen das viel zu wenig und es wäre so wichtig, dass wir das tun, auch im Business-Kontext. Es ist nur die Art und Weise, wie wir es ansprechen, die wichtig ist.
Diese Unterscheidung, die du machst, nicht mehr in der Emotion drinnen zu sein, aber die Emotion ansprechen, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ja, macht sehr viel Sinn. Deborah, du hast uns so viele gute Ideen gegeben. Jetzt möchte ich dich nach deinem einen wichtigsten Tipp fragen. Also was ist dieses eine Ding, was im Gedächtnis von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bleiben sollte in Bezug auf Konflikte?
Es sind zwei Dinge.
Okay, ich akzeptiere dann auch zwei.
Es sind zwei Dinge. Sie wurden schon gesagt, aber es sind wie die wichtigsten. Zwischenreiz und Reaktion, diesen Raum nehmen, 3 Atemzüge. Einfach ab heute, jedes Mal, wenn du, ihr getriggert seid, nehmt euch diese 3 Atemzüge. Einatmen, ganz langsam ausatmen. Du wirst sehen, das verändert schon etwas. Und dieses Bild mitnehmen, das ist das zweite. Nicht ich gegen dich, du gegen mich, sondern wir zwei als Team suchen jetzt die Lösung zusammen für dieses Problem. Und die innere Einstellung, sprich unser Mindset, ist die halbe Miete. Also ich glaube, diese Kombi, ganz einfach umzusetzen, gehen wir schon ganz anders rein in Konflikte.
Mhm. Ganz spannend. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Deborah ist auch Coach im Advanced Skill Building Programm. Einer ihrer Workshops heißt Konflikt als Chance. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advance gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn.